Jetzt mal ganz friedlich.
Der Podcast über internationale Friedensarbeit. Wir sind Sebastian Nieser
und Jule Koch und wir sprechen mit Kolleginnen und Kollegen, die keine Konflikte scheuen.
Von Bolivien bis in den Irak.
Von Ruanda bis in die Ukraine.
Von den Philippinen bis nach Guatemala.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Von jetzt mal ganz friedlich.
Klima-Edition. Sehr gut.
Die dritte.
Nachdem wir ja vorher schon die akademische Betrachtung haben und letzte Folge den Blick aus dem globalen Süden, dem Niger, haben wir heute was, Jule?
Heute schauen wir mal nach Deutschland und schauen nach Europa und haben zwei Gäste da aus der Umwelt- und Friedensbewegung. Wir gucken uns an, was haben diese beiden Bewegungen eigentlich historisch miteinander zu tun und was haben sie heute miteinander zu tun und wie steht das im Verhältnis zum Klimawandel-Diskurs.
Genau, dazu begrüßen wir heute Elisa Kopper vom Frauennetzwerk für Frieden. Hallo.
Hallo.
Und Jan Burg von German Watch. Hallo.
Hallo.
Hallo ihr beiden. Vielleicht, bevor wir uns wirklich zum Thema, dem Thema widmen, stellt ihr euch mal vor. Also euch und eure Organisationen. Elise, was ist das Frauennetzwerk für Frieden?
Ja, hi. Freut mich erstmal, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen Dank für die Einladung. Das Frauennetzwerk für Frieden ist ein kleiner Verein hier in Bonn. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, feiern dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum. Und wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit Friedensthemen und zwar als Frauennetzwerk. Also bei uns sind Frauen Mitglied und auch Frauenorganisationen und Frauenfriedensorganisationen. Und unsere Besonderheit ist quasi, dass wir auf diese ganzen Friedensthemen mit einer Frauen- und vor allem aber auch einer Genderbrille schauen.
Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen, was Frauen und Frieden eigentlich miteinander zu tun haben. Und Jan, German Watch, was ist das für eine Organisation?
Hallo und ja, vielen Dank auch für die Einladung. German Watch ist ein Umwelt- und Entwicklungsverein, ein Jahr älter als ihr, Elise. Wir sind jetzt 26 Jahre, 1991 gegründet, mit der Grundidee, als Entwicklungsorganisation keine Entwicklungsarbeit im sogenannten globalen Süden zu machen, sondern tatsächlich die politischen Rahmenbedingungen hier bei uns zu verändern, um eben gute Dinge für den sogenannten globalen Süden zu erreichen. Das heißt, dementsprechend ist natürlich auch der Klimawandel ein wichtiges Thema für uns, wo die Hauptverursacher halt bei uns sitzen. Aber wir arbeiten halt auch eben zum Beispiel zu globalen Lieferketten. Die Konzernspitze von Adidas sitzt in Deutschland, produziert aber im Süden und dementsprechend kümmern wir uns um Umwelt und Menschenrechte. Und ich persönlich bin bei Germanwatch schon seit 15 Jahren und dort Referent für Klimaschutz und Energie.
Super.
Und da passt ja, was du gerade erzählst über Germanwatch, passt ja ganz gut auch zu unserem Perspektivwechsel. Weil ja, wir haben in der letzten Folge ja ein Beispiel mögliche Folgen des Klimawandels im Niger und die Projektarbeit dort gesprochen. Und heute gucken wir genau, was hat das mit Europa zu tun und vielleicht denjenigen, die den Klimawandel verursachen auch.
Ja, und bevor wir nochmal genau auf diese Arbeit und eure Zielsetzung abstellen und eingehen, machen wir nochmal eine kurze Vorstellung von unseren Masterstudentinnen, die sich angeguckt haben, wie ist eigentlich dieser historische Zusammenhang zwischen Frieden und Umwelt, ja, also Klimawandel, Umweltthemen, wie kommt es zusammen, seit wann gibt es und warum überhaupt? Und das werden Svenja Jakobs und Lea Stromowski vorstellen und da hören wir jetzt mal rein.
Umwelt- und Friedensbewegungen in Deutschland. Die Geschichte ihrer Entstehung und ihres Zusammenhangs.
Umwelt- und Friedensbewegungen gibt es in Deutschland schon seit vielen Jahrzehnten. Beide wurden vor allem durch national- und globalpolitische Ereignisse geprägt. Die enge Verzahnung zwischen Konflikt und Umwelt wurde zum ersten Mal zum politischen Schauspiel, als es 1973 zur Ölpreiskrise kam. Die Supermächte nutzten Öl als politisches Druckmittel im Nahostkonflikt. Noch heute unterstreicht der Aktivismus für Umwelt und Frieden die hohe Bedeutsamkeit. Aber wie und wann begann der Aktivismus eigentlich? Und was sind die Zusammenhänge zwischen den beiden Bewegungen?
In dieser Zeit entstanden zahlreiche Initiativen der Bevölkerung, die sich für den Umweltschutz einsetzten. Grund dafür war, neben der Erdölkrise, das steigende Bewusstsein über die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen. Belange wie Wasser-, Boden- und Luftverschmutzung, Waldsterben und Lärm dominierten die Debatten der Initiativen. In den 1980ern erreichte der Diskurs die Bundesebene. Die Themen Atomausstieg, ökologische Landwirtschaft, Naturschutz und Umweltpolitik waren die Geburtsstunde der Partei Die Grünen.
Zeitgleich gewann das Thema Nachhaltigkeit international an Bedeutung. 1968 wurde der sogenannte Club of Rome gegründet, ein Zusammenschluss von Mitgliedern aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus 53 Ländern. Der Club of Rome veröffentlichte den Bericht Die Grenzen des Wachstums. Dieser Bericht zeigte erstmals auf, wie das weltweite Bevölkerungswachstum die Industrialisierung, die Umweltverschmutzung, die Nahrungsmittelproduktion und die Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen die Menschheit an ihre Grenzen bringen werde. Das düstere Zukunftsszenario forderte einen radikalen Wandel, um die Sicherung des Planeten zu ermöglichen. Obwohl der Club of Rome diese Forderung vor fast 50 Jahren stellte, besteht der Aufruf nach einer radikalen Änderung unserer Lebensweise fortan. Neben den 2015 verabschiedeten Sustainable Development Goals der UN versuchte auch die Politik, die Problematiken durch verschiedene Ziele in den letzten Jahrzehnten zu adressieren.
Der Aktivismus fokussierte sich nicht nur auf Umwelt, sondern auch auf Frieden. In den 1950er Jahren gerieten Adenauers Politik der Wiederbewaffnung und die Gründung der Bundeswehr in den Fokus des Widerstands. Deutschlands Beitritt zur NATO führte zu weiteren Protesten. Später schürten vor allem die steigende Atombewaffnung und die damit einhergehende nationale und internationale Politik Angst vor einem Atomkrieg. Auch der internationale Widerstand gegen den Vietnamkrieg und den Ost-West-Konflikt wurde in den 1960er Jahren immer lauter. Vor allem Studierende forderten Rüstungskontrolle, Friedenssicherung und Abrüstung. Dies fand vor allem in Deutschland große Resonanz, da Ost- und Westdeutschland besonders von dem atomaren Konflikt und dem Wettstreit der globalen Mächte betroffen waren. Die zahlreichen Verhandlungen zwischen den USA und der UdSSR über eine Abrüstung waren erfolglos. 3 Jahre später kam es zum NATO-Doppelbeschluss. Die deutsche Regierung stimmte einer US-amerikanischen Stationierung von Militärwaffen, unter anderem Atomwaffen, auf deutschem Boden zu. Als Reaktion führte die Friedensbewegung Sitzblockaden, Friedenscamps und Menschenketten durch.
Aber nicht nur in der BRD, sondern auch in der ehemaligen DDR gehen Friedens- und Umweltbewegungen auf die 1970er Jahre zurück. Die Oppositionellen protestierten gegen die fortschreitende Aufrüstung und für Menschenrechte, trotz der staatlichen Verfolgung. Außerdem wurde die dramatische Umweltzerstörung immer wieder zum Thema und gewann viele AnhängerInnen. Währenddessen wies die DDR-Führung jegliche Vorwürfe gegen Waldsterben, sauren Regen und Smog zurück. Die Staatsmacht setzte polizeiliche und geheimdienstliche Methoden mit erheblicher Gewalt ein, um die laut werdenden Oppositionellen einzuschüchtern und zu verhaften. Dennoch wuchsen die oppositionellen Gruppen. Die fatalen Folgen der ostdeutschen Energiepolitik und Chemieindustrie blieben nicht unbeachtet. BürgerInnen wurden alltäglich mit Luftverschmutzung, vergifteten Seen und Waldsterben konfrontiert. So häuften sich Proteste für den Umweltschutz.
In der DDR, der BRD sowie international kam es in den letzten 70 Jahren immer wieder zu Aktivismus für Umwelt und Frieden. Die Geschichte zeigt, dass in den Bewegungen immer wieder die Themen Frieden und Umwelt parallel aufgetaucht sind. In den Anti-AKW-Protesten steht Atom gegen Frieden. Auch in den SDGs wird mit Ziel 16 der Frieden verankert. Die Geschichte beweist, dass das eine ohne das andere nicht geht.
So, da haben wir jetzt ja ganz schön viel und komplexe Abriss der letzten Jahrzehnte gehabt. Elise, vielleicht an dich zuerst mal die Frage, was ist für dich aus deiner Perspektive des Friedens, des Frauennetzwerks für Frieden, sowohl die historisch gewachsene Komponente als auch so diese, der Zusammenhang, der Nexus zwischen Friedens- und Umweltbewegung? Hm.
Ja, das wäre erstmal spannend, den beiden zuzuhören, fand ich. Da war schon ganz viel drin. Dass die beiden gemeinsame Wurzeln haben und eigentlich schon seit Jahrzehnten diese beiden Bewegungen mit und ineinander arbeiten. Es gibt ja auch ganz viele personelle Überschneidungen quasi, also AktivistInnen, die damals sich irgendwie gegen den NATO-Doppelbeschluss eingesetzt haben, das sind die gleichen, die wahrscheinlich auch gegen Atomkraft eine Sitzblockade gemacht haben. Deswegen, ja, da gibt's allein schon bei den Menschen, die sich für dieses große Thema oder für diese großen Themen der Menschheit einsetzen, viele Überschneidungen. Und ich glaube, das ist auch so das, was die beiden Bewegungen verbindet, nämlich dieses eine ganz große Ziel, nichts weniger als die Welt zu retten. Also es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen flapsig an oder ein bisschen naiv oder so, aber das ist tatsächlich, also die Klimabewegung sagt, wenn wir es nicht schaffen, dieses 1,5-Grad-Ziel da zu erreichen, also da drunter zu bleiben, dann werden wir keine lebenswerte Welt mehr haben. Und das ist genau die gleiche Argumentation, mit der zum Beispiel AktivistInnen gegen Atomwaffen protestieren. Die sagen, wenn es jetzt zu einem Krieg kommt zwischen den Supermächten, zwischen den Atommächten, dann werden wir das alle nicht überleben. Entweder sofort sterben oder irgendwann sterben an der atomaren Verstrahlung. Und das ist das eine große Ziel, was beide verbindet. Und gleichzeitig die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen für künftige Generationen. Ich glaube, dieses Motiv findet sich in beiden Bewegungen ganz stark.
Ist dann Fridays for Future für dich auch die logische Fortsetzung eigentlich der 80er-Jahre-Bewegung?
Ich weiß nicht, ob das die Fortsetzung ist. Das ist ja schon ein ganz spezieller Fokus. Und sie unterscheidet sich, glaube ich, in dem Sinne, dass, also die Menschen, die drin sind, die unterscheiden sich, ne? Also so unglaublich jung, wie sie sind. Wenn wir hier mitgegangen sind, und das Frauennetzwerk für Frieden war eigentlich immer bei allen globalen Klimastreiks mit auf der Straße oder eben auch online dabei, dann war es ja ganz augenscheinlich, dass da die jüngste Generation schon mitmarschiert. Wir sind neben 12- und 13-Jährigen gelaufen, was großartig ist. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied. Ob das die Fortsetzung ist, ja, sehr gerne, darf gerne die Fortsetzung sein. Aber ich glaube, die haben auch noch ihre eigenen Themen und Methoden und auch Wissensbestände, ja.
Ich würde gerne noch mal kurz auch, bevor wir in die Fortsetzung gehen, noch mal kurz zurückblicken. Es wurde ja die Friedens- und die Umweltbewegung oder Aktivismus so als Parallelentwicklung geschildert. Gab es so bestimmte Momente, geschichtliche Punkte, wo das ineinander gegriffen hat, wo sich das enger verzahnt hat und vielleicht Hand in Hand gegangen ist?
Ja, es gab bestimmt so ein paar Großereignisse, die man nennen kann. Etwas euphemistisch jetzt Großereignisse genannt, also der Golfkrieg mit seinen brennenden Ölfeldern oder der Vietnamkrieg mit Agent Orange, also der Entlaubung der Wälder. Ich glaube, das hat gleichermaßen Umwelt- wie FriedensaktivistInnen empört, beziehungsweise einfach nochmal deutlich gemacht, was für ein krasses, menschenverachtendes Unrecht da geschieht. Natürlich in erster Linie den Menschen, aber eben auch ihren Lebensgrundlagen. Es war ja Ziel dieser Kriege, die Lebensgrundlagen der Menschen zu zerstören, um deren Völker zu zerstören, um die Menschen zu zerstören. Und ich glaube, das sind schon so ein paar Schlüsselmomente gewesen. Und natürlich, also ich glaube, die zivile und militärische Nutzung von Atomenergie, das ist ein ganz verbindendes Element. Die saßen zusammen, glaube ich, auf den Gleisen zu den Castor-Transporten oder jetzt auch noch in Gronau, wo ja diese Uran-Anreicherungsanlage, heißt es, glaube ich, steht. Auch da treffen sich Umwelt- und FriedensaktivistInnen und protestieren da gemeinsam, denn das sind zwei Seiten derselben Medaille.
Ich glaube auch, dass Tschernobyl hier auch zu nennen ist, ein unglaublich verbindendes Element für beide Großkrisen im Endeffekt symbolisiert.
Die Reaktorkatastrophe 1986. Genau. Oh, da kann ich mich auch noch sehr genau dran erinnern. Da war ich ja ein Kind, aber das ist so ein ganz einschneidendes Erlebnis gewesen, ne?
Aber zu dem Komplex würde Jan, glaube ich, auch noch was erzählen, ne? Zu der Thema Energie und Relevanz für Klima.
Und jetzt haben wir so ein bisschen auf die Geschichte geguckt, in diesem Abriss von den Studierenden auch. Wann taucht denn in dieser ganzen Linie von Umweltaktivismus und Friedensaktivismus, wann taucht denn das Stichwort Klimawandel auf?
Also beim Umweltaktivismus, das kann ich dir nicht sagen. Da bin ich auch nicht so tief drin, wann da zum ersten Mal so richtig das Klimastichwort auftaucht. Ich glaube, in der Friedensbewegung, also ich bin jetzt so seit 10, 15 Jahren in der Friedensbewegung aktiv und würde sagen, in den Anfangsjahren kam das sehr, sehr, sehr wenig vor. Und absolut befeuert durch den Aktivismus von Greta Thunberg und Fridays for Future. Und in den letzten 2, 3 Jahren, wann war der erste Protest? 2018?
Ja, das passt ja.
Genau, und in den letzten 3 Jahren ist unglaublich viel passiert. Also in der Friedensszene, in der ich mich so bewege, da hat fast jede Organisation irgendwie mal ein Statement rausgehauen, eine Studie geschrieben oder unterstützt, Konferenzen dazu gemacht, Tagungen, Tagesveranstaltungen, Online-Diskussionen, immer mit irgendwelchen Slogans, so ein Klima für den Frieden oder kein Frieden mit dem Klimawandel oder was haben wir noch?
Oder Frieden verbessert das Klima, hier unser Schwerpunkt. Ne? Frieden
verbessert das Klima. Ein wunderbares Wortspiel. Aber nicht nur in den Titeln, das spiegelt sich tatsächlich dann auch in der konkreten Arbeit wieder. Also dass die Friedensbewegung das Thema ganz stark aufgenommen hat. Ich kann auch nicht für die gesamte Bewegung sprechen, das ist ganz klar. Die ist natürlich total heterogen, aber es begegnet mir an allen möglichen Stellen.
Und würdest du sagen, dass sich das gegenseitig bestärkt und befeuert? Oder gab es auch mal einen Zeitpunkt, wo es vielleicht, ja, so eine Art Konkurrenzkampf um die Aufmerksamkeit vielleicht gab?
Also ich glaube, was man feststellen kann, ist ganz viel Freude darüber in der Bewegung. Das heißt, die sind voll dahinter, gehen auch selber mit auf die Straße, sind bei den Streiks dabei. Peace Workers for Future gibt's ja jetzt mittlerweile auch vom Netzwerk Friedenskooperative vorangetrieben. Und deswegen ist da erstmal ganz viel Freude, aber natürlich auch so ein bisschen Wehmut. Denn so vor 30 Jahren, da waren wir noch mit 200.000 Menschen im Bonner Hofgarten und haben da protestiert. Und das kriegt die Bewegung heutzutage nicht mal mehr ansatzweise hin, so große Öffentlichkeit zu bekommen. Und die Klimabewegung kriegt's hin.
Also so ein Aufmerksamkeitsswitch von Friedensthemen zu eher Umwelt- und Klimawandelthemen, würdest du das sagen?
Also ich würde nicht sagen, das ist ein sofortiger Switch. Da stelle ich mir immer so einen Schalter vor, der wird umgewandelt und dann auf einmal ist das nächste Thema da. Es war ja ganz viel, also die Friedensbewegung ist ja schon seit Jahren nicht mehr so in der Öffentlichkeit, wie sie das in den 70er, 80er Jahren war, ganz klar. Und das Klimathema ist viel, viel neuer. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist ein Switch, aber so ein bisschen Wehmut und so von wegen, wie kriegen die das hin, diese ganzen jungen Leute, dass sie wieder auf der Straße sind, wir wollen das auch. Das kriege ich schon so ein bisschen als Gefühl mit aus der Bewegung.
Und was glaubst du, warum das so ist? Warum die Friedensbewegung nicht mehr so viele Leute aktivieren kann?
Also ich glaube, dass in den Hochzeiten der Bewegung war ja das entscheidende Moment, diese Bedrohung durch den Ost-West-Konflikt, die atomare Bedrohung, wirklich die ganz konkrete Angst vor dem Atomkrieg. Also viele von den AktivistInnen, mit denen ich noch zu tun habe, die so ein bisschen älter sind, die haben damals noch irgendwie geübt, in der Schule unter die Tische zu kriechen, weil sie Angst, also ne, im Falle eines Atomkriegs. Hört sich heute so ein bisschen
an. Offizielle Anweisung.
Ja, Duck and Cover, genau. Und damit sind die aufgewachsen und das hat sie ganz stark politisiert. Und die Generation, in der wir leben, nach dem Kalten Krieg, die hat diese unmittelbare atomare Bedrohung, obwohl sie noch da ist, aber sie ist nicht mehr so präsent, hat sie nicht so mitgekriegt. Und ich glaube, das, was die Klimabewegung jetzt auf die Straße treibt, was 14-Jährige, 15-Jährige auf die Straße treibt, ist tatsächlich eine sehr große Angst um ihre Zukunft. Und ich glaube, dass Angst da eine ganz traurige, aber eine ganz entscheidende Motivation ist, sich da zu engagieren. Und die wird dann Gott sei Dank positiv umgemünzt in guten Aktivismus.
Also die eigene Bedrohung geht mehr vom Klimawandel aus heute als von Krieg und Konflikt. Den gibt's anderswo in der Welt, aber hier in Europa ja vielleicht nicht so akut.
Genau, gefühlt ja. Aber ich sage euch nochmal, also so eine atomare Bedrohung,
ja,
die ist immer da. Die ist nur nicht mehr so konkret wie früher, aber sie kann jeden Tag, kann damit was passieren.
Und du hast eben gesagt, dass die FriedensaktivistInnen oft mit Freude jetzt da auch aufbringen und sagen, schön, es gibt wieder eine Bewegung, es ist was los auf der Straße und die Leute regen sich. Wie ist es denn umgekehrt? Hast du das Gefühl, dass für diese neue und noch junge Klimabewegung, dass Frieden für die auch ein Thema ist? Oder gehört das erstmal gar nicht dazu?
Ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast so ein bisschen damit auseinandergesetzt, habe auch mal unsere Praktikantin gefragt, kannst du mal ein bisschen dazu recherchieren? Weil ich habe das noch nicht so richtig mitgekriegt, also auch noch nicht an vielen Stellen. Und da haben wir gemeinsam ein bisschen geschaut und es taucht auf, aber es ist kein zentrales Thema. Also das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Bei den Fridays for Future, die haben so ein Forderungspapier und so. Und da taucht der Begriff einmal Frieden auf. Erderwärmung ist eine große Bedrohung für Frieden und Wohlstand und so weiter. Aber das wird nicht großartig weiter ausgeführt oder so. Das taucht ab und zu mal auf irgendwelchen Demoschildern auf. Und dann gibt es bei den Parents for Future eine AG Klima und Frieden. Dann bei Demos gibt's ab und zu mal Vorträge. Das sind dann meistens FriedensaktivistInnen tatsächlich, die eingeladen werden oder die beides machen und die sagen, hey, sprech doch mal über Frieden. Ich glaube, das schwingt so ein bisschen mit, aber ich glaube, für die 14-, 15-, 16-Jährigen ist das nicht zentral, nein.
Ich würde gern zum Schluss noch mal auf das Stichwort Frauen zu sprechen kommen. Du hast ja am Anfang gesagt, ihr habt immer auch eine Gender-Perspektive auf das Thema Frieden. Was bedeutet das denn? Was haben denn Frauen und Frieden miteinander zu tun? Wieso sind Frauen wichtig für den Frieden oder wieso auch nicht?
Ja, das ist erstmal schön, dass du die Frage stellst, sind sie wichtig für den Frieden? Das hat sich nämlich jahrzehntelang irgendwie niemand die Frage gestellt. Also es ist gerade bei Friedensverhandlungen, bei internationalen Verhandlungen, wenn du da mal googelst, so nach Bildersuche, Google-Bildersuche, du wirst auf fast allen Bildern fast ausschließlich Männer sehen. Frauen sind massiv unterrepräsentiert bei Mediationsprozessen, bei internationalen diplomatischen Prozessen und Verhandlungen und so weiter. Also diese ganz konkrete Friedensarbeit, wenn es um internationale Konflikte geht, da sind Frauen äußerst wenig repräsentiert. Und dann, wenn sie bei den Friedensverhandlungen nicht dabei sind, dann sind meistens auch ihre Belange und nicht nur ihre selber als Frauen, sondern auch so Belange wie Familie, weil Frauen sich in den meisten Gesellschaften gemäß ihren Geschlechterrollen in diesen familiären Bezügen mehr bewegen, werden die auch nicht in Friedensverhandlungen und so aufgenommen. Das heißt, also diese ganzheitliche Brille, die fehlt ganz oft. Ja, das spiegelt sich auch so ein bisschen in der Bewegung, hat sich das lange Zeit auch gespiegelt. Also so die sprechenden Rollen oder die Geschäftsführer oder die Vorsitzenden, das waren viel Männer, nicht ausschließlich, niemals. Aber
das war natürlich nicht speziell jetzt in der Friedensbewegung, es war ja in allen Lebensbereichen so.
Genau, also die Friedensbewegung war da ein Spiegel der Gesellschaft, ja. Vielleicht in manchen Belangen ein bisschen fortschrittlicher, das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch so in der Friedenshistorie werden Frauen auch, selbst wenn sie große Namen hatten und große Rollen gespielt haben, es gab da so Einzelkämpferinnen wie zum Beispiel Bertha von Suttner, die erste Friedensnobelpreisträgerin, an die wir hier in Bonn auch immer sehr gerne erinnern, die wurde auch lange Zeit ja eher so ein bisschen vergessen, obwohl sie eine unglaublich bedeutende Persönlichkeit zu Lebzeiten war.
Und interessant ist ja, dass bei der Klimabewegung, dass ja jetzt fast ein umgekehrtes Bild ist, dass so die zumindest Figuren in der ersten Reihe, die man so kennt, also Greta Thunberg hast du schon genannt, aber jetzt auch hier Luisa Neubauer oder ne, vieles sind ja gerade junge Frauen. Ja. Ist das auch ein Spiegel der Gesellschaft?
Das ist toll. Erstmal ist das ziemlich großartig, würde ich sagen. Ich hege höchste Bewunderung für diese jungen Frauen, die ja in der öffentlichen Debatte nicht nur als KlimaaktivistInnen diffamiert werden, beleidigt werden, sondern auch unglaublich viel mit sexistischer Häme überschüttet werden, was die sich anhören müssen. Ja, unfassbar. Ja, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, ob das Teil dieser Geschlechterrollen innerhalb einer Gesellschaft sind. Die junge Generation Frau ist natürlich auch nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten herangewachsen als die vor 50 Jahren und die setzen sich jetzt an diese Spitze. Übrigens nicht nur in der Umweltbewegung, sondern auch, sagen wir mal, gegen Kleinwaffen in den USA und so. Da sieht man auch ganz viele junge Frauen, die da vorne stehen. Und ja, das ist so ein umfassender, ganzheitlicher Blick, den so eine feministische Perspektive vielleicht auch eröffnet. Sowohl auf Frieden und Sicherheit, also so ein umfassender Begriff, nicht wir gegen die anderen, sondern nur wir gemeinsam. Nur wir gemeinsam, wenn wir alle sicher sind, in Frieden leben können, dann kann die ganze Welt in Frieden leben. Wir können da keine Grenzen machen. Und dasselbe Motiv findet sich ja auch in der Klimabewegung, die sagt, wir können hier nicht für Deutschland irgendwie Klimaschutz machen, sondern wir machen das für die ganze Welt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Und vielleicht ist das, was durch diese Perspektive dann nochmal reingebracht wird.
Also nicht nur Frauennetzwerk für Frieden, sondern Frauennetzwerk für Klima. Das ist genauso wichtig, der feministische Blick da drauf.
Auf jeden Fall, ja.
Apropos Verantwortung, da kommen wir ja auf so ein Stichwort, was Jan vorhin erwähnt hatte, ne, dass German Watch ja gucken will, wie sich auch hier vor Ort politische Rahmenbedingungen ändern. Generell erstmal die Frage, ob du nochmal auf einen Teil oder einige Teile nochmal einen Rückgriff machen willst, sowohl was uns die Studentinnen erzählt haben oder vielleicht auch was Elise uns erzählt hat.
Na, ganz konkret zur Gender-Perspektive, die ist natürlich für das Thema Klima und Energie auch ganz zentral. Frauen sind oft diejenigen, die mit Energie, sei es im Haushalt, stärker umgehen. Frauen sind oft diejenigen, die von der Klimakrise stärker betroffen werden. Es gibt Gott sei Dank eigene Nichtregierungsorganisationen, die sich ähnlich wie das Frauennetzwerk für Frieden auch tatsächlich um das Thema Frauen und Klima und Klimakrise kümmern. Und es gibt Gott sei Dank auch nicht nur junge Frauen wie Greta Thunberg oder Luisa Neubauer, sondern auch das Pariser Klimaabkommen wurde von einer Frau massiv, von mehreren Frauen massiv mit verhandelt und geprägt, sodass ich glaube schon hier auch, dass das ein Teil der Erfolgsstrategie war, dass das Klimasekretariat in der Zeit eine Frau als Chefin hatte und oder auch die deutsche Chefunterhändlerin Nicole Wilke war eine Frau und hat das seit Jahren sehr gut gemacht. Also das war Gott sei Dank nicht so sehr wie bei Friedensverhandlungen eine reine Männerveranstaltung, sondern der UNFCCC-Prozess war deutlich inklusiver, würde ich sagen, als Friedensverhandlungen und das auch deutlich inklusiver, auch was die gesamte NGO-Welt betrifft. Und da glaube ich, dass das durchaus auch ein Erfolgsrezept war und ist. Und ansonsten hat Elise das sehr gut beleuchtet. Ich finde die Perspektive spannend, dass das erst seit 2-3 Jahren losgeht. Seitdem ich jetzt seit 20 Jahren an dem Thema arbeite, habe ich da so ein bisschen gezuckt, weil das für mich natürlich eigentlich keine neue Geschichte ist. Aber ich kann den Blick von außen darauf verstehen, dass wir lange in einer Bubble gelebt haben, die das durchaus auch mit vorbereitet und viel zu gearbeitet hat. Aber das jetzt...
Du meinst Klimawandel?
Ja, genau. Ihr habt ja vorhin kurz gefragt, wann ging das denn los? Mhm. Also für mich ging das eigentlich spätestens mit Rio 1992 los, dass das so ein bisschen auf die Öffentlichkeitsebene hochgekommen ist. Dort haben auch schlaue junge Frauen schon Reden auf der Volksversammlung gehalten, die eigentlich ganz vergleichbar waren mit dem, was Greta heute sagt. Also eigentlich ist das kein neues Thema, nur wie es kommuniziert wird und wie es in den Öffentlichkeitsraum kommt, ist neu und tragisch, dass so 30 Jahre lang so wenig passiert ist tatsächlich. Und deshalb kann ich die Wut auch gut verstehen.
Warum ist so wenig passiert? Hast du eine Theorie, eine Hypothese?
Naja, die Lösung der Klimakrise liegt in einer kompletten Verwandlung unserer Gesellschaften, in einer Transformation. Wir müssen das Oberste nach unten stellen. Wir müssen die Art, wie wir wirtschaften, nicht nur in einem kleinen Teilbereich ändern, wie zum Beispiel, wenn man an das Ozonloch und die Krise denkt, wo man im Endeffekt ja einfach nur für das FCKW einen anderen Stoff finden musste und dementsprechend schließt sich das, und das hat man gemacht, und das Ozonloch schließt sich langsam wieder und die Krise scheint gelöst und überwunden. Wenn wir über das Thema Klima reden, reden wir immer über das Thema Energie, Kohle, Öl, Gas, wie wir uns fortbewegen, wie wir unser komplettes Leben bewerkstelligen, und damit sind wahnsinnig viele Interessen verbunden. Und da schließt sich vielleicht auch der Kreis zum Thema Frieden, weil das Thema Energie ganz, ganz viel mit Macht und mit Machterhalt und mit Machtausübung zu tun hat.
Hast du dafür vielleicht ein Beispiel für ein konkretes?
Naja, also ich bin politisiert im Zweiten Golfkrieg 1991, der für mich damals als 16-Jähriger als Krieg kein Krieg ums Öl in meine Erinnerung einging, ne, wo es darum ging, dass Saddam Hussein aus Kuwait wieder zu vertreiben und dementsprechend den Zugang zu den Ölquellen dort zu sichern. Und dementsprechend war das für mich immer eine Verbindung, die ich vielleicht damals noch gar nicht so sehr zur Klimakrise hingesehen habe, sondern tatsächlich erstmal zum Thema Macht und Frieden und Energie, dass das so nah verknüpft ist. Aber die Studentinnen haben es vorhin auch schon im Interview gesagt, in der Vorstellung gesagt, dass natürlich schon die Ölpreiskrise 73 schon zu radikalen Umbrüchen geführt hat. Ohne die hätten wir in Frankreich heute nicht 80% Anteil der Atomkraft am Strom, ne? Also wie eng auch diese Ölpreiskrise mit dem französischen Umsprung von Öl und Kohle auf Atom verbunden ist, muss man auch wissen. Und deshalb ist das Thema schon immer Militärenergie und ist jetzt schon immer extrem miteinander verbunden, auch Subventionen, Geldströme, um das zu sichern, war schon immer eng verbunden und dementsprechend ist das so spannend, weil natürlich im Umkehrschluss es auch möglich ist, dann an Demokratisierung zu denken, wenn ich diese Monopol vielleicht mal aufbreche.
Was die Studentinnen ja übrigens auch gesagt haben, Stichwort, warum ist 30 Jahre lang nichts passiert, nicht nur diese wirtschaftlichen und politischen Interessen, die du gerade beschreibst, die dem entgegenstehen, sondern auch diese radikale Forderung an eine Änderung unserer Lebensweise. Ist ja auch nicht ohne, was es, wenn man das jetzt konsequent verfolgt, für jeden Einzelnen von uns vielleicht auch bedeuten würde an Verzicht, Umgewöhnung.
Sind in dem Falle zum Beispiel erneuerbare Energien für dich ein Ausweg?
Naja, zuallererst mal ist die beste Kilowattstunde, die erstmal nicht verbraucht wird. Also da kann ich noch so viel mit Erneuerbaren produzieren an Strom. Wir werden die Klima- und die Ressourcenkrisen nicht mit dem jetzigen Energiehunger bekämpfen können. Dementsprechend ist das ein wichtiger Teil, auf Dauer unseren Energiehunger erneuerbar zu versorgen. Aber das kann nur funktionieren. Für Deutschland haben wir uns vorgenommen, den Primärenergiebedarf, also alles, was wir an Kohle, Öl und Gas verbrennen, zu halbieren bis 2050. Und nur dann kann die Reduktion auf null Emissionen halt auch funktioniert, wenn man vorher erstmal den Energieverbrauch halbiert. Und das muss man auch erstmal schaffen. Und ob das unbedingt mit tatsächlich Verzicht verbunden ist oder mit einem Umschiften, mit einer Veränderung von Rahmenbedingungen, das ist eine zweite Frage, wie man das genau macht. Aber zuerst mal ist es so, dass Energieverbrauch reduziert werden muss, und zwar massiv. Und dementsprechend dann erst der nächste Punkt. Dann fällt es dann deutlich leichter, diese Transformation zu schaffen.
Und siehst du diese Tendenz, dass es reduziert wird? So massiv, wie es gebraucht wird?
Ja, wir haben momentan seit 1990 da vielleicht 10% weniger Energieverbrauch bei gleichzeitig relativ starkem Wirtschaftswachstum. Das heißt, wir sehen eine Entkopplung von Energieverbrauch. In Deutschland, weltweit sehen wir die leider nicht. Eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Energieverbrauch. Allerdings werden wir deutlich mehr Strom brauchen. Strom ist nur ein Teil von Energie, und wir werden deutlich mehr Strom brauchen, weil wir für die Lösung momentan ganz stark auf Stromlösungen setzen, Stromautos, Stromheizungen etc. Ne? Also wenn wir das komplett machen wollen, werden wir wahrscheinlich deutlich mehr Strom brauchen und dann weniger andere Energieträger.
Ich würde gerne nochmal ein Stichwort aufgreifen, als du eben über den Zusammenhang von Macht und Energie gesprochen hast. Und auch den Einfluss auf Frieden. Da hattest du gesagt, dass man kann da auch positiv drauf schauen. Also das gibt auch Potenzial für Demokratisierungstendenzen.
Ja.
Kannst du das nochmal genauer erklären, was du damit meinst?
Naja, mal ganz platt. Wir decken mittlerweile 50% des Strombedarfs in Deutschland über erneuerbare Energien. Die Konzerne haben mal gesagt, das ist nie mehr als 4% in Deutschland möglich. Damals lagen wir schon bei 3,5 oder so. Und diese Stromproduktion war fest in der Hand von 4 Konzernen in Deutschland. Deutschland war aufgeteilt in 4 Monopolregionen und die konnten quasi in ihrem Bereich, was das Thema betrifft, machen, was sie wollten und waren eng vernetzt mit der Politik, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, damals mit der SPD, aber auch in Bayern mit der CSU, ist im Endeffekt egal. Wir waren extrem eng vernetzt, sind sie übrigens bis heute. Die Stadtwerke Essen sind große Anteilseigner von RWE und leiden mit jeder Stromkrise. Und das führt jetzt nun dazu, dass wenn ich die restlichen 50%, da haben die großen Konzerne den Anschluss ziemlich verschlafen. Das führt natürlich dazu, dass ihre Macht massiv sinkt auf den Einfluss auf die deutsche Politik, die sie, wo sie früher gedacht haben, sie können tatsächlich machen, was sie wollen. Und das ist heute einfach nicht mehr so, weil wir andere Interessen mittlerweile haben. Wir haben einen eigenen sehr starken, lobbymäßig sehr starken Windkraftverband in Deutschland. Wir haben die Solarbranche, die für ihre Ziele lobbyiert. Wir haben dieses ganze Feld. Wir haben sehr viele Landwirte, die Energiewirte mittlerweile sind. Also wir haben mittlerweile eine sehr diverse Landschaft, was natürlich die Lobbymacht einzelner Interessen schwächt und damit, wenn Lobbymacht geschwächt wird, gerade in diesem so zentral wichtigen Thema Energie, ist das für mich ein wichtiger Schritt für Demokratisierung.
Und wie hängt das jetzt mit dem Frieden zusammen?
Naja, wenn ich als einzelner Konzern bestimmen kann, wie ich meine Energie produziere, das muss ja auch, man kann ja auch mit erneuerbaren Energien Schindluder treiben und Menschen und sagen wir mit großen Staudämmen, wenn man jetzt Wasserkraft als erneuerbar bezeichnet, da gibt's jetzt Streitpunkte dazu, aber selbst mit Windkraft, wenn ich mir Mexiko anschaue, wie dort über sehr große Windkraftfarmen Menschen vertrieben werden, Indigene vertrieben werden aus ihren Regionen, ist das natürlich ein Gewaltakt gegen die Bevölkerung und ohne Wahrung der Menschenrechte kann ich aus meiner Sicht keine ordentliche Transformation dieser Gesellschaft machen. Das heißt, wir müssen immer beides im Blick haben. Ne? Du kannst natürlich nicht das eine, so im Englischen for the greater good, ja, irgendwie sagen, naja, dafür ist der Strom ja erneuerbar, deshalb kann ich jetzt hier ein paar Menschen vertreiben, wie das in China durchaus auch passiert. Das funktioniert eben nicht. Und das ist, glaube ich, so, deshalb sind diese Themen erstmal Energie und Klima und Energie und Frieden sind extrem eng verknüpft. Und bei den Lösungen dann dementsprechend natürlich auch.
So, jetzt muss ich tatsächlich mich ausklinken.
Sebas, ernsthaft?
Ja, wirklich.
Ja, wir machen aber jetzt weiter.
Ja, 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 ich will euch da sozusagen nur darauf hinweisen. Ich finde es auch super bedauerlich.
Sag's ruhig, wir lassen das hinterher alles drin.
Ja, ja, ja. Nee, weil sonst würde ich nämlich auch sagen, dann übernimmst du sozusagen die Fragen.
Willst du dich noch verabschieden und sagen, ich muss jetzt zum...
Ja, ich muss zum Test. Auf jeden Fall vielen Dank. Es ist ja wirklich bedauerlich, dass es heute so extrem unglücklich mit der Zeitplanung war. Super, vielen Dank.
Ja, danke dir. Dankeschön. Und viel Glück.
Danke, viel Glück. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Okay, aber was du jetzt sagst, Jan, ist ein bisschen, knüpft das auch an was wir in den anderen beiden Gesprächen zum Thema Klimawandel und Konflikt schon hatten, dass es kein Selbstläufer ist. Ne? Dass es automatisch, was gut fürs Klima ist, ist auch gut für den Frieden, sondern klar, es geht auf selbe Ziel zu, wie Elise ja am Anfang auch schon gesagt hat, aber es könnte auch gegeneinander arbeiten. Und diese Beispiele, wie du gerade mit Mexiko sagst, die gibt es ja auch. Und die Forderung stand auch bei beiden Gesprächen so am Ende tatsächlich auch an die Friedensarbeit und den Umweltaktivismus, das mehr zusammenzudenken.
Ja, also für uns ist tatsächlich eine ganz zentrale Maxime, du hast einerseits die globalen Grenzen, die du nicht überschreiten darfst, aber die Menschenrechte sind die zweite Leitlinie, die du nicht überschreiten darfst. Und das ist ganz, ganz zentral. Das eine geht nicht ohne das andere, weil ansonsten wirst du halt auch nie diese Transformation akzeptiert vollziehen können. Menschen musst du ja mitnehmen dabei. Wir erleben es aber momentan ehrlich gesagt andersrum. Ne? Wir erleben eigentlich, dass Friedens- und Umweltaktivisten weltweit momentan massiv unter Bedrohung kommen, wenn sie für die Transformation und für die Demokratisierung gerade der Stromversorgung eintreten. Und da sehe ich die etwas größere Gefahr, wenn ich ehrlich bin, im Vergleich zu dem, dass einzelne Staaten bei der erneuerbaren Stromversorgung Schindluder betreiben, ist es tatsächlich andersrum eher so, dass Waldschützer umgebracht werden in Brasilien, dass tatsächlich Umweltaktivisten gerade auch in Mexiko unter Druck geraten und auch umgebracht werden. Also diese Gefahr, die ist aus der alten Industrie heraus größer als aus der neuen.
Das hatten wir tatsächlich ja auch schon mehrfach in unserem Podcast, sowohl als es zum Beispiel um Kolumbien ging, als auch als wir mit PBI gesprochen haben, die ja explizit Menschenrechts- und Umweltaktivistinnen in unterschiedlichen Ländern schützen. Ja. Genau darauf wurde auch aufmerksam gemacht, ja, dass das sich zu engagieren eine sehr große Gefahr bedeutet, oft auch fürs Leben.
Genau. In Deutschland und Europa Gott sei Dank noch nicht oder nicht. Gerade, das muss man schon auch klar sagen, weil wir heute darüber reden, dass wir uns hier durch freier einsetzen können. Aber im globalen Süden ist es anders. Oder auch das Land, was am meisten Kohle dieser Welt exportiert, nach Australien geht, wird man nun als Umwelt- oder als Antikohleaktivist auch nicht wirklich mit Samthandschuhen angefasst. Das ist schon heftig, was da teilweise passiert.
Versteht ihr euch beide auch als AktivistInnen?
Elise, du?
Ja, ganz ja. Klar. Mhm. Ja.
Meine gesamte Arbeit, wie ich eigentlich arbeite, ist eher wissenschaftlich und ich habe, glaube ich, Ziele, die sich sehr mit Aktivisten decken. Ich kann mit dem Begriff für mich persönlich, mit meiner Arbeitsweise, weil ich halt, ist das nicht so eine komplette direkte Korrelation, aber die Ziele sind, glaube ich, die gleichen, sodass ich mich aktiv für die Bekämpfung der Klimakrise einsetze und dann kann man daraus das Wort Aktivist natürlich ableiten.
Wir könnten es so drehen, ne?
Aber ein Büroaktivist, die muss es auch.
Büroaktivist.
Ja, genau. Ich bin natürlich auch auf einer Demonstration, aber Germanwatch arbeitet natürlich auch schon von Grund auf immer anders als Greenpeace oder als, wir haben noch nie einen Schornstein besetzt oder noch nie ein Walfischfangschiff oder was auch immer, sondern die gesamte Grundanlage von uns ist ja, dass wir die politischen Rahmenbedingungen verändern wollen. Ist Lobbyarbeit tatsächlich eine wichtige Grundlage unserer Arbeit und also gemeinwohlorientierte Lobbyarbeit und dementsprechend teilen wir uns die Form des Aktivismus mit anderen Umwelt- und Entwicklungsverbänden.
Ja, es braucht ja alles, ne? Es braucht ja die wissenschaftlichen Grundlagen, es braucht die Lobbyarbeit und es braucht den vielleicht auch persönlichen Aktivismus. Was sind denn eure Strategien, um die Leute für diese Friedens- und Klimathemen hier in Deutschland, in Europa zu gewinnen? Um Aufmerksamkeit herzustellen. Es gibt ja so viele Dinge.
Ich kann ja mal anfangen.
Gerne.
Wir sind natürlich nur ein relativ kleiner Verein mit bundesweiten Mitgliedern, aber mit Zentrum hier in Bonn. Und unser Anspruch oder unser Wunsch ist einfach, dass wir hier in Bonn präsent sind und in bundesweiten Netzwerken, ob das jetzt durch den Anschluss an irgendwelche öffentlichen Statements ist, die Unterstützung von internationalen FriedensaktivistInnen oder eben hier in Bonn eine Mahnwache am Bonner Münster oder am Bertha-von-Suttner-Platz, wo wir natürlich besonders gerne immer wieder auftauchen.
Wegen des Namens.
Wegen des Namens, wegen einer von uns platzierten Stele, wegen der Bertha-Bahn, die durch Bonn fährt. Und wir versuchen so ein bisschen in der Öffentlichkeit präsent zu sein, auch an Demos teilzunehmen. Wir fahren jedes Jahr einmal nach Büchel und demonstrieren da gegen die dort noch gelagerten Atomwaffen. Und ansonsten passiert gerade in den letzten Jahren noch relativ viel im Netz tatsächlich, was so an Sichtbarkeit stattfindet. Also dass wir versuchen, über die sozialen Medien, über Twitter, Facebook, insbesondere Instagram, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das ist natürlich alles in einem Maß, dass die Reichweite von Germanwatch wahrscheinlich nicht ansatzweise da rankommt, aber trotzdem. Wir haben den
Eindruck. Ihr seid ja auch nicht die Einzigen zum Glück, die zu dem Thema arbeiten.
Nein, auf keinen Fall. Ja, also die Friedensbewegung, die ist zwar deutlich kleiner als noch in den 70er, 80ern, aber sie lebt und sie wird auch wieder neu belebt gerade. Und das ist eigentlich ganz schön zu sehen, ja.
Mhm. Jan, was sind eure Strategien für Öffentlichkeitsarbeit?
Für Öffentlichkeitsarbeit oder für die Zielerreichung? Das ist ja nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ne?
Naja, das sind unterschiedliche Dinge, aber es hängt ja miteinander zusammen. Ja. Ne? Es lebt ja auch von einem öffentlichen Diskurs. Absolut. Oder wie man jetzt an dieser Klimabewegung merkt, der Druck auf der Straße und den muss man halt erstmal erzeugen. Da muss man erstmal die Leute mobilisieren und dann tut sich natürlich leichter was.
Grundsätzlich war die Unterstützung von Fridays for Future für unsere Zielerreichung und für unsere Arbeit in Berlin Gold wert und gar nicht zu überschätzen. Ich glaube, dass wir das jetzt vor dem Verfassungsgericht gescheiterte Klimaschutzgesetz was wäre ohne Fridays gar nicht erst zustande gekommen. Und dann jetzt nochmal diese Klage gegen dieses Urteil haben wir zum Beispiel mit unterstützt. Das heißt, wir haben für verschiedene Bereiche verschiedene Strategien. Sei es jetzt eine Klagestrategie, wir unterstützen den Peruaner Bauern und Bergführer bei seiner Klage gegen RWE, damit RWE sich an den Schutzmaßnahmen für sein Dorf beteiligt. Wir entwickeln wissenschaftliche Instrumente, um zum Beispiel die Klimaschutzleistung von Staaten zu vergleichen und haben dort den Klimaschutzindex entwickelt, um tatsächlich Öffentlichkeit und Transparenz herzustellen. Das ist eher die wissenschaftliche Seite. Wir probieren es über ungewöhnliche Koalitionen. Wir haben zum Beispiel während der Koalitionsverhandlungen damals zwischen FDP, CDU und Grünen 2017 einen Unternehmensbrief organisiert, wo sich Unternehmen in Deutschland wie zum Beispiel Adidas, Puma, Aldi, viele, die Commerzbank, die Deutsche Bank sich für einen hohen CO2-Preis eingesetzt haben. Und wir haben diesen Unternehmensbrief organisiert. Das heißt, ungewöhnliche Koalitionen zwischen Wirtschaft und Umweltverbänden sind in manchen Bereichen, wenn es funktioniert, extrem hilfreich und wirksam. Und solche Aktionen, da sind wir, haben keine Berührungsängste, um auch mit der Wirtschaft zusammen Ziele zu erreichen, wenn es die gleichen Ziele denn dann sind. Das muss man natürlich auch abwägen. Und nicht zu vergessen, die ganze Frage des Finanzmarkts, wie wird investiert, ohne dass die Milliarden und Billionen, die in den nächsten 20 Jahren in die Energiesysteme dieser Welt investiert werden, wenn die nicht klimafreundlich investiert werden, haben wir diesen Kampf verloren. Das heißt, du musst halt auch schauen, dass du Institutionen wie die KfW, wie die EZB, aber halt auch die Bank um die Ecke dazu bringst, dein Geld klimafreundlich anzulegen. Und dort kommt übrigens das Friedensthema dann ja auch wieder rein, weil die Kriterien, die nachhaltige Geldanlage, natürlich dann auch Waffenverkäufe und andere Sachen natürlich auch mit ausschließen. Also deshalb ist die, wenn du so eine komplette Transformation einer Gesellschaft erreichen willst, kannst du halt nicht nur bei Öffentlichkeitsarbeit stehen bleiben, sondern musst die wissenschaftlichen Hintergründe dafür liefern und die verschiedenen Akteure unterschiedlich angehen. Die haben alle ihre eigene Logik, die denken anders, die haben andere Zeithorizonte vom Finanzmarkt, der in 3-Monats-Raten tickt, ja, der Aktionärs-Shareholder-Value bis hin zu Politik in 4-Jahres-Zyklen und andere extrem langfristig. Deshalb ist es wichtig, strategisch zu verstehen, wie ein Einzelner tickt und wie kann ich wo am meisten erreichen.
Also es ist sozusagen auf sehr viele, ich will jetzt nicht sagen Fronten, an denen ihr kämpft, wir reden hier über Frieden, aber ich sag mal, Baustellen zu bearbeiten.
Ja, Gott sei Dank. Und wir haben Gott sei Dank großartige Kolleginnen und Kollegen, die in der Lage sind, sich darum zu kümmern und versuchen, so einen möglichst hohen Einfluss zu machen, aber es sind trotzdem extrem dicke Bretter, die beide, glaube ich, bohren, gerade weil die Interessen, die gegen uns stehen, die Finanzen, die gegen uns stehen, doch sehr, sehr stark sind.
Ja. Ja. Vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit.
Jule, darf ich den Jan noch beruhigen?
Ja, bitte beruhig ihn.
Weil er so vorhin so zusammengezuckt ist, so von wegen, dass das Thema sei erst seit 2-3 Jahren so richtig so in den Medien überhaupt aktiv. Genau, Thema Klimawandel. Da meinte ich ausschließlich die Bewegung, die Friedensbewegung. Also nicht der öffentliche Diskurs oder so, sondern das ist eben erst, okay, sagen wir mal, in der Bewegung, in der ich mich bewege, da so stark an Fahrt aufgenommen hat.
Also du selber hattest da auch vorher schon mal von gehört, ne?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen so. Aber ne, also das Thema Ökologie war schon immer stark da, aber so richtig so Klimawandel, ja, das würde ich sagen, ist wirklich ein Produkt der letzten 3 Jahre.
Mhm. Ja. Ja, okay, vielen Dank. Dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Sebas hat sich ja schon verabschiedet. Wir verabschieden uns auch gleich, aber vorher würde ich euch gerne noch 3 Fragen stellen. Wir enden ja immer mit 3 Fragen, die dann manchmal auch ein bisschen nochmal ins Persönliche gehen. Und fangen wir mal mit dir an, Elise. Was ist dir denn bei deiner Arbeit ein besonderes Anliegen? Ihr könnt auch so ein Wort Antworten geben, wenn ihr möchtet.
Boah, das ist ja noch schwieriger. Das geht gar nicht. Also mich treibt, glaube ich, ganz viel die Frage nach Gerechtigkeit an. Mhm. Das ist ein Wort fast.
Fast ein Wort. Also ja, sehr gut. Und was findest du als besonders schwierig bei deiner Arbeit?
Also wir haben immer Zeit- und Ressourcenmangel und Menschen, die die Arbeit machen. Es gibt unglaublich viel Arbeit. Jan hat vorhin gesagt, sie bohren an dicken Brettern. Wir bohren die ganze Zeit gegen Rüstungsindustrie, gegen einen Verteidigungshaushalt von circa 50 Milliarden Euro pro Jahr. Da bohren wir die ganze Zeit gegen an. Mhm. Und da wären wir, glaube ich, gerne besser ausgestattet. Aber ja.
Und dritte Frage. Was machst du an deinen Wochenenden? Die berühmten Demos?
Ja, aber auch ganz viele. Letztes Wochenende hatte ich Vorstandssitzung, davor hatte ich Jahrestagung, davor hatte ich Arbeitsgruppensitzung. Also das, was wir an Aktivismus machen, das ist nicht nur auf das Hauptamt und auch teilweise nicht nur auf das Ehrenamt, das ist Hobby, das ist auch ein bisschen so lebensbegleitend. Und da sitze ich tatsächlich ziemlich viel dran, aber ich bin auch gerne in der Natur, um den Link mal wieder zurückzuschlagen zum Umweltschutz, Naturschutzthema. Und das mache ich dann, wenn ich gerade nicht in einer Tagung bin und spaziere gerne.
Okay, vielen Dank. Und du, Jan, was ist dir ein besonderes Anliegen in deiner Arbeit?
Da lese mir das Gerechtigkeitsthema, was mir extrem wichtig ist.
Ja, das hast du dir geschafft. Das ist jetzt nicht mehr verfügbar.
Nein, aber eine gerechte Transformation dieser Gesellschaft hinzubekommen, dass wir am Schluss nicht da enden, dass nur noch Reiche sich was leisten können, dass quasi die Reichen sich klimaschädlich verhalten dürfen und sonst niemand mehr, und dass wir eine gerechte und sozial gerechte Transformation hinbekommen, ist, glaube ich, die große Herausforderung dieser Zeit.
Und was empfindest du als besonders schwierig?
Naja, konkret in Deutschland ist natürlich das Thema Mobilität und Verkehr ein besonders einfaches, wie ihr euch vorstellen könnt, was jetzt mal die Deutschland als Autoland und als wenn man allein schon Schwierigkeiten bekommt, in meinem Dorf hier einen Zebrastreifen vor einer Schule einzurichten, weil dort ein Parkplatz dann wegfällt, dann denke ich, wo sind wir denn eigentlich noch im Jahr 2021? Ja, also das sind so, sobald es an die deutschen Autos geht, wird das komplett absurd. Aber natürlich im Vergleich, wenn man das jetzt mal konkret macht und auf die Transformation im eigenen Umfeld, ist das Thema Mobilität und Autos für mich persönlich ein emotionales und schwieriges. Und ganz konkret natürlich ist diese wahnsinnige Transformation, dass die Leute das wirklich auch verstehen, was damit alles verbunden ist, wenn ich komplett treibhausgasneutral sein will. Das ist, glaube ich, in den Köpfen noch gar nicht angekommen, und das ist schwierig, das zu vermitteln. Und schwierig, Leuten immer wieder zu sagen.
Es ist ja auch komplex.
Ja, natürlich. Und auch schwierig, den Leuten immer wieder vorzuwerfen, wenn du musst ja mal mehr anstrengen, wenn du dich ökologisch verhalten willst. Ja, du willst dich nachhaltig verhalten. Das heißt, es ist teurer, du musst dich mehr informieren. Und das ist so das, was es schwierig macht. Und wenn wir das nicht ändern, diese Rahmenbedingungen, dass die Leute den Berg runterlaufen und sich damit nachhaltig verhalten, dann ist es nicht mehr schwierig.
Und Wochenenden?
Ach, unglaublich gerne im Wald mit einem Fahrrad. Oder natürlich hier haben das Glück, einen großen Garten pachten zu können und mit Kind und Kegel im Garten.
Tomaten anzupflanzen.
Ja, im Obst. Wir haben kein Wasser im Garten, okay. Viel Obst, aber genau. Und dann Kirschenmarmelade einzukochen.
Sehr schön. Okay. Ja, vielen Dank euch beiden.
Danke gleichfalls.
Sehr gerne, danke.
Für das Gespräch und die Infos, Einblicke, neuen Ideen. Ja, dann bis bald.
Genau. Bis bald und bleibt dran. Ich bin gespannt auf die neuen Folgen.
Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieser.
Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org. Ziviler-friedensdienst.org.